Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom Wissenschaftsmagazin Wissenschaft macht hier bei LoRa 92.4. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin der Clemens. Mit mir hier im Studio sind
Robby
und Julia.
Wir hatten in der letzten Sendung bereits über Frauen in der Wissenschaft geredet, genauer gesagt über den geschlechterbedingte Unausgewogenheit. Und dabei sind wir unter anderem auf den sogenannten Gender Citation Gap zu sprechen gekommen. Also die Tatsache, dass Frauen viel seltener in der Wissenschaft zitiert werden. Und dabei ist uns aufgefallen, dass ein Thema besonders betroffen ist, und das ist die Medizin. Und da wollen wir heute dran anknüpfen.
Wissenschaft macht. Die Wissenschaftssendung auf Radio LoRa 92.4.
Es beginnt an einem Dienstagmorgen im November. Mia sitzt zusammengesunken auf dem kalten Badezimmerboden ihrer kleinen Wohnung. Eigentlich wollte sie für Prüfungen lernen und später zum Hockeytraining. Doch stattdessen versucht sie nur noch zu atmen. Ein stechender Schmerz zieht durch ihren Unterleib bis in den Rücken. Monat für Monat kommt er wieder, manchmal tagelang, manchmal so schlimm, dass sie nicht einmal mehr bis ins Bett kommt. Sie ist 16 Jahre alt, als diese Schmerzen beginnen. Das ist normal, sagt die erste Frauenärztin. Manche Frauen haben eben starke Regelschmerzen, erklärt ein anderer Arzt. Sie müssen lernen, damit umzugehen. Ein dritter fragt genervt, ob sie vielleicht einfach empfindlich sei. Mia beginnt zu glauben, dass nicht ihr Körper das Problem ist, sondern sie selbst. Während andere Sport treiben und Freunde treffen, versucht sie jeden Monat einfach nur zu funktionieren. Sie sagt Verabredungen ab, schluckt Schmerzmittel und spricht irgendwann mit niemandem mehr über ihre Schmerzen. Mit Anfang 20 sitzt sie erneut in einem Untersuchungszimmer. Die Schmerzen treten inzwischen auch beim Gehen, Sitzen oder beim Sex auf. Der Arzt schaut kaum auf vom Bildschirm. Stress kann viele Symptome verursachen, sagt er. Er empfiehlt Yoga. Andere vermuten Reizdarm oder verschreiben Antidepressiva. Niemand fragt, ob hinter den Beschwerden eine chronische Erkrankung stecken könnte. Was Mia erlebt, nennt man Medical Gaslighting. Beschwerden von Patientinnen werden heruntergespielt oder psychologisiert, selbst dann, wenn deutliche körperliche Symptome vorliegen. Frauen hören Sätze wie »Das bilden Sie sich ein« oder »Das ist hormonell«. Die Folge? Krankheiten werden später erkannt und Betroffene beginnen, ihrem eigenen Körper nicht mehr zu vertrauen. Auch Mia lernt, ihre Wahrnehmung zu unterdrücken. Vielleicht stellt sie sich wirklich an, vielleicht müssen Frauen Schmerzen einfach aushalten. Dieses schleichende Weichen des Körperbewusstseins gehört zu den gefährlichsten Folgen medizinischer Ignoranz. Fast 10 Jahre dauert es, bis endlich jemand genauer hinsieht. Erst eine einfühlsame Frauenärztin erkennt die Ursache. Endometriose. Eine chronische Erkrankung, bei der Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst, Entzündungen verursacht und Organe schädigen kann. Obwohl Millionen Frauen betroffen sind, dauert es oft Jahre bis zur Diagnose. Bei mir ist die Krankheit inzwischen weit fortgeschritten. Während einer Operation entdecken die Ärztinnen und Ärzte massive Verwachsungen an den Eierstöcken. Später hört sie einen Satz, der sich tief einprägt. Es könnte schwierig werden, schwanger zu werden. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Schmerzen. Es geht um verlorene Jahre, um Fruchtbarkeit und Zukunft. Und um die Frage, warum eine Krankheit, die so viele Frauen betrifft, noch immer so häufig übersehen wird. Die Geschichte von mir ist fiktiv und gleichzeitig erschreckend real. Viele Frauen berichten von jahrelangen Odysseen durch Arztpraxen, von bagatellisierten Schmerzen und Diagnosen, die ihre Beschwerden auf Stress oder Psyche reduzieren. Dieses Problem hat einen Namen. Gender Data Gap. Über Jahrzehnte galt in der Medizin der männliche Körper als Standard. Symptome, Medikamente und Krankheitsverläufe wurden überwiegend an Männern erforscht. Die Folge sind Wissenslücken über Frauenkörper, mit realen Konsequenzen. Krankheiten werden später erkannt, Symptome falsch eingeordnet und Schmerzen unterschätzt. Was bei mir wie individuelles Pech wirkt, ist Teil eines größeren Systems. Frauen galten lange als emotional oder hysterisch und viele dieser Denkmuster wirken bis heute nach. Studien zeigen, dass Frauen mit Schmerzen häufiger unterbrochen werden, länger auf Diagnosen warten und seltener angemessene Schmerztherapie erhalten. Es geht also nicht um Einzelfälle. Es geht um grundlegende Fragen. Wessen Körper gilt als medizinischer Standard? Wessen Schmerzen werden ernst genommen? Und wer bleibt unsichtbar? Das Gender Data Gap ist deshalb kein Nischenthema. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Denn medizinisches Wissen entscheidet darüber, welche Symptome bekannt sind, welche Diagnosen gestellt werden und welche Krankheiten öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Was nicht erforscht wird, bleibt oft unsichtbar. Und was unsichtbar bleibt, wird leichter ignoriert. Doch nicht nur bei Krankheiten, die nur bei Frauenkörpern auftreten können, zeigt sich das Gender Data Gap. So gibt es zu viele Studien, die zwar zwischen Geschlechtern differenzieren, aber nicht groß genug angelegt sind, um signifikante Ergebnisse abbilden zu können. Es handelt sich um ein strukturelles Problem in der Forschung. Was ist nun das Gender Data Gap? Beantwortet hat uns dies Dr. Hildegard Seidel, die Fachreferentin für genderspezifische Medizin der München Kliniken. Sie setzt sich lange und stark für ein Umdenken hinsichtlich medizinischer Forschung ein. Die Humanbiologin ist kenntnisreich, was die Denkfehler in der bestehenden Forschungslandschaft angeht. Klar ist, Gendermedizin sorgt für absolut notwendiges, sensibleres und sorgfältigeres Vorgehen. Und Frauen und Männer sind nun eben verschieden krank. Was ist denn nun das Gender Data Gap?
Das ist einfach eine geschlechtsspezifische Datenlücke, also so grob formuliert. Und das ist einfach das Fehlen noch geschlechtsaufgeschlüsselter Daten. Normalerweise werden ja Daten ausgewertet über alle hinweg. Und es ist eigentlich nicht sinnvoll, weil wenn man über alle hinweg die Daten auswertet, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht erkennen. Dieses Fehlen von dieser Auswertung oder auch das Fehlen, dass überhaupt das Geschlecht erhoben wird, da kann man ja gar nicht auswerten nach Daten. Das bezeichnet man als Gender Data Gap.
Rückt das jetzt mehr in den Fokus oder gibt es Bereiche, wo man das einfach immer noch komplett vernachlässigt? Wo befinden wir uns und wo geht die Reise hin?
Also, dass in den Daten die Geschlechter gar nicht dokumentiert werden, ich hoffe, dass das der Vergangenheit angehört. Also frühere Studien, da kam es sogar vor, dass wirklich die Daten noch nicht mal erhoben wurden nach Geschlecht. Aber die Auswertung getrennt nach Geschlecht. Da befinden wir uns nach wie vor in der Lücke. Und das nutzt ja nichts. Ich erhebe sie, aber wie jetzt sind Geschlechter getrennt aus, dann kann ich keine Unterschiede erkennen. Ich muss getrennt auswerten.
Woran liegt es denn dann? Weil im Grunde, wie Sie ja sagen, die Daten werden erhoben, aber sie werden dann nicht ausgewertet.
Dass eben diese Geschlechter erhoben werden, das ist auch dem geschuldet, dass praktisch die Verpflichtung da ist, ja auch die Geschlechter paritätisch in die Forschung mit aufzunehmen. Wenn ich die Geschlechter nicht erhebe, da kann ich den Nachweis ja gar nicht führen. Also mal ganz profan ausgedrückt, weil wir verpflichtet sind, Männer und Frauen auch in Studien einzuschließen. Also zumindest in die Phase 3, wo dann wirklich das Medikament getestet wird, und die Dosis schon gefunden ist, zumindest ansatzweise, wirkt das bei dieser Erkrankung überhaupt? Oder haben wir uns dann irgendwas verrannt, dass das im Labor super wirkt und die Dosis und das Medikament relativ sicher ist im Sinne von, dass uns nicht vergiftet. Also Phase 1, Phase 2 Studie ist schon abgeschlossen und jetzt geht's in die Phase 3 Studie. Und da brauchen wir auf alle Fälle die Frauen und die Männer. Und zwar eigentlich paritätisch, wie die Krankheit draußen vorkommt. Genau. Und jetzt muss man so einen kleinen Abstecher in die Statistik machen. Es nutzt nämlich gar nichts, wenn ich dann nachher einfach sage, ah ja, okay, ich habe jetzt da Männer und Frauen und ich möchte jetzt wissen, gibt es einen Unterschied? Und dann schaue ich einfach, werte die Daten getrennt aus und dann sage ich, ja, gibt es keinen Unterschied. Es ist statistisch ganz klar, ich habe eine Studienplanung und ich muss mir bei der Studienplanung überlegen, welchen Effekt erwarte ich von zum Beispiel diesem jeden Medikament? Da gibt es eine bestimmte Effektgröße, die ich erwarte. Und anhand dieser Effektgröße wird ausgerechnet, wie groß meine Studiengruppe sein muss, damit ich statistisch in der Lage bin, diesen Unterschied, den ich da aufdecke zwischen der Währunggruppe und der Placebo-Gruppe, dass ich dann sagen kann, da habe ich den Zufall schon rausgerechnet. Das ist jetzt eine nicht ganz wissenschaftliche Erklärung, aber ich denke, da können die Laien besser damit umgehen, wenn ich sage, ich rechne den Zufall raus statistisch und sage dann, ich bin zu einem statistisch signifikanten Ergebnis gekommen. Mhm. Das heißt, hat einen Sinn, man kann relativ sicher sein, dass dieses Ergebnis, das ich da habe, nicht auf einem Zufall beruht, sondern wirklich ein gesichertes Ergebnis meines Versuches ist. Also sprich, um einen Zufall rausrechnen zu können, brauche ich eine bestimmte Studiengröße. Und wenn die zu klein ist, meine Gruppe, dann schaffe ich es nie, den Zufall rauszurechnen. Weil jetzt mal ganz krass gesagt, Sie können keine Studie machen mit 10 Menschen. 5 geben Sie das Medikament, 5 nicht. Und dann sagen Sie, ach ja, denen, die das Medikament gegeben habe, denen geht es ein bisschen besser, wie denen, denen ich das Medikament nicht gegeben habe. Also so können Sie keine gesicherten Ergebnisse, sondern Sie brauchen eine bestimmte Anzahl von Studienteilnehmern, damit man überhaupt ein gesichertes Ergebnis nachweisen kann. Und jetzt haben Sie die Studie von Anfang an so konzipiert, dass Sie die Studie eben nicht teilen, eine Untergruppe bilden Männer und Frauen, sondern die haben die gesamte Gruppe, zum Beispiel, 300 Menschen, 150 in der Gruppe, 150 in der anderen. Und dann teilen Sie die Gruppe aber nochmal, weil Sie ja getrennt auswerten. Das heißt, Ihre Gruppe hat auf einmal bloß mit 75 Teilnehmer. Dann geht die Statistik in die Knie und sagt, kein statistisch signifikantes Ergebnis, obwohl Sie rechnerisch sehr wohl einen Unterschied haben. Aber es gelingt nicht, bei dieser kleinen Anzahl von Menschen dann den Zufall rauszurechnen.
Verstehe.
Das heißt, bei der Studienplanung muss ich bereits berücksichtigen, dass ich dann einen Unterschied zwischen Männern und Frauen detektieren möchte und brauche eine größere Studienplanung. Wenn ich das bei meiner Studienplanung nicht überlege, dann kann ich aus statistischen Gründen gar keinen Unterschied mehr feststellen. Es sei denn, der Unterschied ist so gravierend zwischen den Gruppen, dass dann auch eine kleine Studiengruppe ausreicht, um ein statistisch signifikantes Ergebnis zu haben. Gibt es auch. Und da sind wir jetzt gerade in der Situation, in der wir uns forschungstechnisch befinden. Also alle Studienergebnisse, die publiziert sind, die heutzutage darauf hinweisen, dass da Unterschiede zwischen Männern und Frauen vorliegt, sind sogenannte Postdoc-Analysen, die eigentlich in der Studienplanung nur überhaupt nicht davon ausgehen, dass sie getrennt nach Frauen und Männern auswerten. Trotzdem kommen bei diesen publizierten Studien, die wir oft dann sehen bei bestimmten Krankheitsbildern, kommen dann die Ergebnisse trotzdem zustande.
Das heißt, es geht jetzt eigentlich darum, dass man in der Forschung, also an den Universitäten, Forschungsinstituten, vielleicht auch in der Pharmaindustrie, das ins Bewusstsein bringt, dass man von vornherein sozusagen, plump gesagt, mehr Ressourcen in die Hand nehmen muss und mehr Teilnehmerzahlen garantieren muss, damit man diese Datenlücke schließen kann.
So ist es. Und wenn wir jetzt dann wieder bei den Kosten sind, dann ist es so, also die Pharmaindustrie macht doch genau das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Und das ist ja gar nicht, ich konnte es ja nachvollziehen. Also das ist nicht das, was ich da verurteile. Weil es ein medizinischer Versuch soll ja auch so klein wie möglich gehalten werden. Das ist ja auch ein ethisches Problem, das da wieder mit reingeht. Und wenn ich sage, ich verdopple jetzt sozusagen oder fast verdopple meine Studienteilnehmerzahlen, dann habe ich natürlich auch ein ethisches Bedenken zu beachten. Ich setze ja vermehrt Menschen ja diesem Medikament aus. Und das muss ich ja erstmal schauen in meiner Studie. Passt es? Ist es gefährlich? Gibt es unerwünschte Nebenwirkungen, die noch nicht in der Phase 1 und Phase 2 aufgetreten sind? Weil das sind ja die Teilnehmenden noch wesentlich kleinere Gruppe.
Wie geht man damit konkret um? Das heißt ja, man muss wesentlich sorgfältiger planen, man muss ethische Bedenken im Hinterkopf haben, muss man vielleicht auch auf Spezifika des weiblichen Geschlechts eingehen. Also es kommt ja immer wieder zur Sprache, es gibt irgendwie den Zyklus, es gibt aber auch Schwangerschaften.
Jetzt haben wir ja in einem noch größeren Problem oder in einem komplexeren Problem drin, weil jetzt geht es jetzt erst einmal in den ersten Schritt, dass überhaupt binär erhoben wird, männlich, weiblich, ob es Unterschiede gibt. Dann kommen wir ja in den Bereich, dass vielleicht nicht-binäre Personen oder Interpersonen oder so, also noch zum Zuge kommen. Also aber das geht nur in extra Forschung, weil das einfach, also wenn wir das groß greifen, dann sind das vielleicht maximal 10% der Bevölkerung. Jetzt, wenn Sie eine Studiengröße haben von 300 Menschen, dann sind vielleicht, würden sich dann 30 als divers, und hinter dieser Diversgruppe verbergen sich ja wieder 5 verschiedene Aufschlüsselungen. Und da kann man keine Statistik betreiben. Also wenn man in der Richtung Fragen hat, dann muss man wirklich explizit in diese Bevölkerungsgruppe reingehen. Da jetzt die finanziellen Mittel nur mit betrachtet, dann ist es mindestens fast zweimal zu viel, was an Forschungsaufwand reingesteckt wird. Wissen Sie, die Datenauswertung, das ist, also mit profan gesagt, ein Knopfdruck, dass ich sage, ich mache jetzt da nur mit die zusätzliche Auswertung zwischen Männern und Frauen. Aber ob dann statistisch signifikante Ergebnisse herauskommen können, also rein jetzt von der Statistik her, das muss vorher geplant werden. Und das ist natürlich vielleicht, dass die Gruppe dann zweimal so groß sein muss. Und das ist ein Wahnsinnsaufwand. Also, und das muss uns klar vor Augen geführt werden, wenn wir das wollen. Dann muss da letzten Endes auch eine Gesetzesänderung her, weil auf Freiwilligkeit diese Kosten in die Hand zu nehmen, das wird nicht funktionieren.
Soweit ich weiß, hat ja die Bundesforschungsministerin Dorothee Bär ja schon irgendwie jetzt so eine Art von Grundsatz ausgegeben, dass man eben diese Forschungslücken schließen möge und stellt auch ein bisschen Geld dafür. Ich muss sagen, es sind von Millionen die Rede. Ich weiß nicht, das reicht, glaube ich, vielleicht für ein paar wenige. Aber das heißt, da gibt es Bedarf einerseits vom Gesetzgeber, aber auch vom Geldgeber praktisch. Und andererseits frage ich mich jetzt gerade, wenn ich Ihnen so zuhöre, kommt dann nicht einfach vielleicht auch das statistische Verfahren sozusagen an seine Grenzen und ist dementsprechend vielleicht bei weiblichen Körpern noch mehr Grundsatzforschung notwendig?
Nein, darum geht's gar nicht. Also diese Grundsatzforschungen, klar, wenn man dann, ich sage jetzt mal nur mal aufschlüsselt in zum Beispiel prämenopausal, postmenopausal oder in, wenn man jetzt also alle prämenopausalen Frauen nimmt, dann eben auch noch getrennt in Zyklusphasen und so weiter. Also das ist mit Sicherheit etwas, da gehört noch viel Grundlagenforschung letzten Endes her. Aber das ist jetzt nicht das Thema, was, also es ist alles, wäre super, wenn das auch noch mitgedacht werden würde, aber ich wäre ja schon froh und glücklich, wenn man jetzt einfach mal diese rein letzten Endes Binarität erstmal anerkennt und sagt, das greifen wir jetzt erstmal an. Und da gehört einfach ein Gesetzgeber her, der sagt, man könnte es ja in zwei Phasen machen. Also, dass man sagt, prinzipiell die ersten Phasen, da muss man nicht nach Männern und Frauen, also um vielleicht auch der Wirtschaftlichkeit und auch der Ethik Rechnung zu tragen. Aber wenn es bereits Anhaltspunkte dafür gibt, dass bei bestimmten Krankheitsbildern, zum Beispiel beim Herzen oder bei bestimmten Medikationen, zum Beispiel Beta-Blocker, wenn ich dann sage, und in der Richtung gehe ich jetzt nochmal ein in die Forschung, und da habe ich schon viele Anhaltspunkte, dass da Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, dann bin ich verpflichtet, aber von vornherein meine Forschung so mitzudenken, dass ich meinen Versuch so gestalte und diese Frage von vornherein mitdenke, sprich meine Gruppengröße dementsprechend plane. Dann wäre das, ich sage jetzt mal, auch wirtschaftlich vertretbar, dass man vorher verpflichtet ist, Recherche zu starten. Gibt es Anhaltspunkte für den Unterschied? Gibt es noch keine? Dann darf ich sozusagen wie gehabt vorgehen, bin aber verpflichtet, eine Postdoc-Analyse zu fahren. Dann gibt es sozusagen die ersten Anhaltspunkte. Gibt es überhaupt Unterschiede? Könnte es sein? Und der zweite, der dritte, der vierte, der dann wiederum in den Forschung, der sieht dann, aha, da gibt es Anhaltspunkte. Also bin ich sozusagen als zweiter, dritter Forschende wieder verpflichtet, da auch von vornherein meine Gruppe anders. Das Problem, was dahinter steht, ist, wenn wir das nicht von Haus aus mitdenken und nur Postdoc-Analysen fahren, dann ist es so, selbst wenn wir in diesen nachgeordneten Analysen signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen entdecken, dann bleibt es trotzdem eine zweitrangige Analyse. Und dann sind wir wieder bei der Statistik. Und das ist genau das Problem, wenn ich jetzt in Postdoc-Analysen Unterschiede rausfinde und dann keine gut gemachten Analysen, die das wirklich nur bestätigen, habe, dann kommen diese Ergebnisse nicht in die Leitlinien, wo die Ärzte sozusagen den roten Faden kriegen, wie sie Patienten zu behandeln haben. Das kommt da nicht rein, weil diese Evidenz nicht stabil genug ist mit diesen nachgelagerten Analysen. da befinden wir uns gerade. Und das muss aufgebrochen werden. Und das geht nur mit Gesetzesänderung.
Wir haben eigentlich, sehen wir hier einen Wunsch nach einer doppelten Verpflichtung. Einmal durch den Gesetzgeber im Forschungsprozess, aber auch Vorgaben, die verpflichtend sind zum Übertragen dieser Daten auf die Lehre, damit dann letzten Endes in den ärztlichen Richtlinien auch ein sinnvolles Vorgehen geschlechterspezifisch möglich ist.
Genau, so ist es. Und das geht halt zum Teil nur mit gesetzlichen Vorgaben.
Im Nachgespräch weist Dr. Hildegard Seidel noch auf zwei wichtige Punkte hin. Erstens ist die Forschungslandschaft noch zu punktuell im Austausch mit Gendermedizin. So gibt es zwar Kompetenzzentren und Schwerpunktbereiche an Universitäten, doch eine allgemeine Auseinandersetzung fehlt oft. Eine verpflichtende Übernahme genderspezifischer Gesichtspunkte in der Lehre ist ein Muss. Egal, ob man nun an Herz, Niere, Nervensystem oder Bewegungsapparat interessiert ist. Außerdem sind nach wie vor viel zu wenig Frauen in medizinischen Spitzenpositionen vertreten und benötigen deshalb die explizite Ermutigung und Förderung, um dieses Ungleichgewicht anzugehen. Und zweitens hat sie eine wichtige Frage für den nächsten Arztbesuch formuliert, gerade wenn es sich um ein komplexeres Krankheitsbild handelt. Wissen Sie, ob es bei dieser Therapie oder Medikation geschlechterspezifische Unterschiede gibt? Und falls nicht, würden Sie das freundlicherweise für mich für meinen nächsten Besuch herausfinden. Ernsthaft und vielleicht sogar humorvoll kann das der erkrankten und der behandelnden Person helfen. Und allen anderen, die unter einer ähnlichen Krankheit leiden.
Lora München, das freie Radio,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf der UKW-Frequenz 92,4. Und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Wir stellen also fest, die Gender Data Gap ist ein mindestens nerviger, im schlimmsten Fall gefährlicher Faktor, der Diagnosen stark verzögern kann. Das gilt allerdings nicht nur für körperliche Beschwerden, wie die bereits genannte Endometriose. Auch Diagnosen mentaler bzw. psychologischer Beschwerden werden oft durch die Gender Data Gap verzerrt, hinausgezögert oder gar nicht erst gestellt. Die Folgen sind verheerend und reichen von geringem Selbstwertgefühl und Angstzuständen über weitreichende soziale Probleme bis hin zur Selbstverletzung und Schlimmerem. Ein eindrückliches Fallbeispiel ist die ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitätsstörung. In den letzten Jahren wird sie immer mehr Thema, selten aber wird sie in den Medien und in der gesellschaftlichen Diskussion vollends informiert behandelt. Dabei interessant, sie wird vor allem bei Frauen oft gar nicht oder sehr spät erkannt. Woran das liegt und was wir dagegen tun können, darüber habe ich mit zwei Expertinnen im Interview gesprochen. Dann darf ich jetzt passend zum Thema bei mir begrüßen Frau Dr. Johanna Kneidiger und Frau Dr. Anna Seeb von der Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Psychologie, die eine ganz wunderbare Studie herausgebracht haben zum Thema ADHS und spezifisch auch ADHS bei Frauen. Ich möchte Sie erstmal ganz herzlich begrüßen, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Meine allererste Frage ist, wenn wir über ADHS sprechen. Wie ist das aus wissenschaftlicher Sicht? Wie viele Menschen betrifft ADHS eigentlich, unabhängig von Mann, Frau?
Ja, also ich finde, bei ADHS ist es wichtig, wenn man nach der Häufigkeit fragt, auch nach Altersgruppen zu unterscheiden, weil die Symptome beim Teil der Betroffenen mit der Zeit auch nachlassen. Aktuell gehen wir im Kindesalter von einer Prävalenz von ca. 5% aus. Konkret würde das bedeuten, wenn man eine Klasse mit 20 Kindern hat, dann hat man statistisch gesehen ein Kind mit ADHS. Im Erwachsenenalter liegt dann diese Zahl ca. bei 2,5-3%, also ungefähr die Hälfte. Also da sollte man vielleicht ein Büro oder ein Wartezimmer mit 40 Leuten vorstellen. Und dann hat man auch statistisch gesehen eine Person mit ADHS. Aber es ist wichtig auch zu bedenken, dass diese Zahlen auch stark je nach Studie variieren können, abhängig auch ein bisschen von Methoden, aber natürlich auch, weil manche Menschen unterdiagnostiziert sind, wie zum Beispiel Frauen mit ADHS.
Wir sprechen ja in der heutigen Folge über die Gender Data Gap. Wie schaut's denn aus, wenn wir Geschlechter getrennt betrachten? Sind Frauen und Männer bzw. Mädchen und Jungen gleichermaßen betroffen oder sehen wir da Unterschiede in der Prävalenz?
Also aktuell ist es tatsächlich so, dass die Prävalenzraten zwischen Männern und Frauen offiziell zwar noch ein bisschen divergieren, dass es aber weniger zu sein scheint, als es eigentlich ist. Das bedeutet, wir sehen immer noch in manchen Studien eine sehr große Abweichung. Also gerade in klinischen Stichproben ist das Verhältnis sehr unterschiedlich. Männer sind laut diesen Studien noch mehr betroffen als Frauen. Es ist aber tatsächlich so, dass der Geschlechterunterschied in den Prävalenzraten sich verringert mit dem Alter und auch im Erwachsenenalter nahezu gleiche Quoten erreicht. Und Sie haben es schon gesagt, wir reden ja heute über Gender Data Gap. Es ist eigentlich durchaus möglich, dass das Verhältnis zwischen Männern und Frauen bei ADHS relativ ausgewogen ist und diese Unterschiede vorwiegend dadurch zustande kommen, dass Frauen unterrepräsentiert sind.
Wenn die eigentliche geschätzte Prävalenz ähnlich ist, sage ich jetzt mal, warum sehen wir das dann, dass Frauen so viel häufiger nicht diagnostiziert oder spät diagnostiziert werden?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also es geht eben nicht nur darum, dass Frauen häufig später diagnostiziert werden, sondern auch tatsächlich seltener diagnostiziert werden. Die Gründe dafür sind nicht abschließend geklärt, aber es gibt verschiedene Erklärungsansätze, die man sich dazu Rate ziehen kann oder an denen man sich orientieren kann. Ein Punkt ist, dass es tatsächlich Geschlechtsunterschiede in der Symptommanifestation geben könnte, beziehungsweise auch teilweise gibt. Das bedeutet konkret, dass Mädchen oder Frauen selten diese typisch männliche ADHS-Version zeigen, von der man sich immer denkt, okay, das ist jetzt ADHS. Also die fallen weniger durch so explosive oder störende Verhaltensweisen auf und zeigen stattdessen eher häufiger Unaufmerksamkeit oder ihre Impulsivität oder Hyperaktivität äußert sich anders, beispielsweise durch innere Unruhe oder so sehr exzessive Verbalisierung. Das sticht nicht direkt ins Auge, das wird häufig übersehen und kann mit so einem Grund sein, wieso Frauen eben später oder vielleicht gar nicht diagnostiziert werden. Es ist auch davon auszugehen, dass Frauen Kompensationsstrategien anwenden, um beispielsweise sozialen Erwartungen gerecht zu werden, nicht aufzufallen, wodurch Symptome auch schwerer erkennbar sind. Auch das könnte eine mögliche Erklärung dafür sein, wieso das bei Frauen teilweise untergeht. Und was wir eben auch noch haben, ist, das hatte ich vorher schon mal kurz angeschnitten, wir haben noch dieses sehr stereotype Bild von ADHS, was vorwiegend eben mit Männern assoziiert wird. Und das ist auch in der Gesellschaft noch sehr stark verankert. Es gibt diese Stereotype und es ist tatsächlich so, dass auch Studien zeigen, dass sowohl Lehrkräfte als auch Eltern, aber auch Fachpersonen, das bei Frauen tatsächlich einfach ja häufig unterdiagnostizieren oder übersehen, weil sie nach falschen Symptomen gucken oder weil sie ja dieses typische Bild nicht mit im Symptombild von Frauen zusammenbekommen. Und was auch noch mit dazu spielt, ist, es ist ja sehr wichtig, gerade in der Diagnostik von Störungen, dass man auch immer ganz klar zu anderen Störungsbildern abgrenzt. Dadurch, dass Frauen häufig eben so eher diese internalisierenden Symptome zeigen, die nicht so nach außen ersichtlich sind, kommt es häufig dazu, dass diese Symptombilder sehr ähnlich sind zu affektiven Störungen oder auch Angststörungen. Frauen dann fälschlicherweise immer erst mit einer anderen Störung diagnostiziert werden, bevor sie dann tatsächlich eine ADHS-Diagnose bekommen.
Was sind so die häufigsten Störungen, die dann statt ADHS gestellt werden, also als Diagnose?
Also was sehr häufig eben passiert, ist, dass affektive Störungen, also dazu zählen beispielsweise auch eine Depression, aber auch Angststörungen diagnostiziert werden, gerade wenn es darum geht, dass eben so internalisierende Symptome sind, sowas wie Unaufmerksamkeit oder eben auch dieses in sich gekehrte, was eigentlich dafür ein Beispiel ist, dass die Betroffene unkonzentriert ist, wird aber dann eben anders bewertet. Und diese impulsiven Verhaltensweisen oder hyperaktiven Verhaltensweisen, beispielsweise sehr ausgeprägtes Energieniveau oder auch riskantes Sexualverhalten, das wird dann fälschlicherweise häufig so in der Persönlichkeitsstörungsschiene oder als bipolare Störung auch diagnostiziert. Wichtig ist da vielleicht auch noch, dass es vielleicht auch meiner Meinung nach weniger darum geht, welche Symptome übersehen werden, sondern eben eher, dass sie fehlerhaft oder fälschlicherweise die richtigen Symptome einer falschen Störung zuschreiben.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, so das klassische Bild von ADHS. Was ist denn das häufigste Vorurteil oder die häufigste Fehlannahme? Also wenn wir bei Frauen von ADHS sprechen.
Ich denke, was auf jeden Fall ein Vorurteil gegenüber Frauen mit ADHS wäre, dass man denkt, wenn sie weniger sichtbar sind oder die Symptome weniger sichtbar sind, bedeutet auch, dass Frauen irgendwie weniger beeinträchtigt oder weniger betroffen sind. Also zum Beispiel in qualitativen Studien beschreiben Frauen häufig, dass sie sehr lange relativ unsichtbar in der Schule waren oder in ihrem Alltag eher kein Problem für sich darstellten und irgendwie durch das System und Alltag so durchkamen, aber dabei ihr auch nicht besonders gut ging. Das schließt sich schon ein bisschen drauf an, was so Frau Kreidinger eben schon erzählt hat. Es gibt auch Studien, die zeigen, so, es wurden dann Beobachtungen gemacht in Klassenräumen durch Forscher und da konnte kein objektiver Unterschied zwischen Jungs und Mädchen erkannt werden in den beobachteten Symptomen. Aber wenn diese gleichen Kindern durch Lehrkräfte und Eltern dann beurteilt wurden, dann in den Lehrkräfteurteilen vor allem, aber auch in den Elternurteilen, die Symptome von Mädchen konsistent niedriger berichtet wurden. Das heißt, da schien so ein Effekt zu sein, dass Eltern, aber vor allem Lehrkräfte, die Symptome von Mädchen eher so unterschätzen. In einer anderen Studie wurde auch gezeigt, dass diese Unterschätzung auch einen Preis hat. Also Kinder, deren Symptome übersehen wurden oder niedriger berichtet wurden durch Lehrkräfte, berichteten über viel höheren Stresswerten. Also das scheint so zu sein, dass die Probleme bleiben oder da sind, aber viel weniger Unterstützung da sind. Zumindest das ist, was die Autoren daraus schlussfolgern. Und ich denke, das ist schon so ein Vorurteil, weil wenn man jetzt irgendwie längerfristige Studien auch anschaut, im Erwachsenenalter, es gibt zwischen Männern und Frauen keinen konsistenten Unterschied zwischen Beeinträchtigungen im akademischen Bereich oder Beeinträchtigungen in der Lebensqualität.
Also kurz zusammengefasst, unsichtbarere Symptome, aber gleiches Stresslevel. Und das wird genau dann übersehen, weil es nicht auffällig ist.
Genau, das war, oder sogar es kann sein, dass die unsichtbaren Symptome deutlich höhere Stresslevel erzeugen, weil da weniger Puffer da ist und weniger Unterstützung.
Mhm. Ja, Unterstützung. Manche holen die sich im Internet. Das ist ein Trend, den ich jetzt schon seit einer Weile beobachte. Ich bin da ja immer sehr interessiert, was so Social Media in Sachen Mental Health Advice zu bieten hat oder halt auch eben nicht. Wie wirkt sich das denn auf Ihre Arbeit aus, wenn Sie sich mit ADHS beschäftigen?
Ich sehe das als Chance, ich sehe das aber auch als Risiko. Ich denke, die Chance liegt darin, dass eben junge Menschen oder auch ja generell einfach Menschen sich jetzt sehr viel in Social Media bewegen und diese ganzen Influencer und diese ganzen Personen, die diese Inhalte teilen, ja auch ein Stück weit als Vorbilder behandelt werden und man sich sehr viel mit denen identifiziert, denen sehr viel auch folgt, auch diesen Tipps folgt. Und diese Personen haben natürlich die Fähigkeit oder auch, wir können es auch als Macht bezeichnen, dazu beizutragen, diese Entstigmatisierung von solchen Störungen voranzutreiben. Das ist durchaus eine Chance, das ist was richtig Tolles. Und dafür finde ich diese Inhalte sehr wichtig und auch eben dafür, um Personen zu sensibilisieren für Störungen und auch eine Austauschmöglichkeit zu schaffen und Gleichgesinnte zu finden. Ich sehe das aber auch gleichzeitig als Risiko, weil eben auch sehr viele Inhalte kursieren, die unvollständig sind. Also wir haben schon gerade eben gesagt, ADHS ist ein Störungsbild. Es hat sehr viele Punkte, die wichtig sind, um diese Diagnose stellen zu können. Und all diese Punkte werden in diesen kurzen Videos, in diesen kurzen Beiträgen nicht vollständig abgedeckt. Es bleibt sehr oberflächlich, damit es für alle Personen zugänglich ist. Und die Konsumenten von diesen Inhalten unterscheiden dann häufig nicht zwischen Expertenwissen und Laienwissen. Sie unterscheiden nicht mehr, ist das jetzt mein Lieblingsinfluencer oder ist das jetzt jemand, der sich wirklich aktiv vielleicht auch beruflich damit beschäftigt. Da geht auch sehr viel unter, was ADHS ausmacht. Was eben dazu führen kann, dass sehr viele Leute von sich sagen, ich habe jetzt auch ADHS oder ich bin mir sicher, ich habe das auch und sich dann sehr viel damit identifizieren, obwohl möglicherweise diese Symptome auf entweder ganz andere Störungsbilder zurückzuführen sind oder auch vielleicht einfach nur Folge von einer anderen Sache sind. Ne? Also Thema Vergesslichkeit. Wir alle sind manchmal vergesslich, vor allen Dingen, wenn wir sehr viel zu tun haben. Bedeutet nicht, dass wir alle ADHS haben in diesem Moment oder dass wir deshalb alle jetzt eine Therapie brauchen oder unbedingt diese Diagnose benötigen. Und da finde ich es eben auch das Risiko, gerade für junge Leute. Also der Appell wäre so ein bisschen auch an die jüngere Generation, wenn man Gewissheit haben will, sollte man zum Fachpersonal gehen und trotzdem das abklären lassen und nicht einfach sagen, okay, jetzt, ne, ich habe das jetzt gesehen, das ist es jetzt und das habe ich jetzt. und sich dann sozusagen darauf auszuruhen und es so anzunehmen, sondern wirklich dann einfach aktiv den nächsten Schritt zu gehen.
Wenn man jetzt sozusagen vergesslich ist, wenn man zu viel zu tun hat oder sich überfordert fühlt oder irgendwie auch Konzentrationsschwierigkeiten haben, diese alle Symptome, die im ADHS vorhanden sind, können bei anderen Störungen auch vorhanden sein. Und natürlich können wir jetzt nicht jede Mensch in irgendeinen Kasten oder Box stecken. Dennoch sind diese Diagnosen auch wichtig, um eine Indikation für die Behandlung zu stellen. Und es ist auch wichtig, die richtige Behandlung dann zu führen, weil wenn ich denke, ich habe ADHS und versuche da Tipps und Tricks darum zu basteln, wie ich jetzt weniger vergesslich bin und bessere Organisationssysteme mache, währenddessen ich mich total überfordert fühle oder depressiv fühle, dann wird das grundlegende Problem nicht lösen können. Also es ist sehr, sehr wichtig, wie Dr. Knöllinger auch gesagt hat, dass man auch eine Fachperson aufsucht und die richtige Diagnose bekommt.
Jetzt haben wir gemeinsam oder ich dank Ihnen festgestellt, dass es diese Gender Data Gap gibt im Bereich ADHS. Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, damit die gerade im Bereich ADHS geschlossen wird?
Also ich denke, da brauchen wir auf jeden Fall zwei Dinge. Und ein Schritt ist vielleicht auch ein bisschen eigennützig, weil wir brauchen natürlich auch mehr Forschung. Und wir brauchen aber auch, dass diese Forschungsergebnisse auch gut in die Praxis überleitet werden. Also zum Beispiel von Forschungsseite wissen zwar, dass Frauen unterdiagnostiziert werden. Das ist schon seit ein paar Jahren bekannt. Aber die genauen Gründe, da haben wir jetzt Hypothesen und Vermutungen, aber wissen nicht genau, woran das liegt. Und wir wissen auch nicht, wie man das beheben könnte. Vielleicht liegt ein Teil dabei, dass die Symptome bei Frauen mit ADHS anders aussehen als bei Männern. Oder ein Teil des Problems kann auch daran liegen, dass schon anfangs unsere diagnostischen Kriterien und Instrumente überwiegend an männlichen Stichproben entwickelt wurden. Und diese müssen schon überprüft werden. Wie ich gesagt habe, die Erkenntnisse müssen ja auch in die Praxis irgendwie transferiert werden. Und das fängt auch schon in der Ausbildung an. Also nicht nur für Therapeutinnen und Therapeuten, sondern auch für Lehrkräfte oder Hausärztinnen und Hausärzte, die auch oft den ersten Kontakt mit dieser Gruppe haben und die sozusagen immer wieder Gatekeeper sind für die Diagnose und Überweisung.
Nur um auch nochmal eine andere Seite zu beleuchten, abseits von ADHS, beziehungsweise weil wir über Fehldiagnosen gesprochen haben oder auch Vorurteile, gibt es denn auch in der Psychologie nennenswerte Gender Data Gaps, die vornehmlich Männer betreffen, über die man mal sprechen sollte?
Ja, die gibt es. Und ich finde es auch wichtig, das zu betonen, weil ja Gender Data Gap nicht nur ein reines Frauenproblem ist. Ein relativ klares Beispiel ist Depression. Also traditionell gehen wir davon aus, dass ungefähr doppelt so viele Frauen von Depression betroffen sind wie Männer. Aber dieses Verhältnis zwischen Männern und Frauen scheint auch mit Depression nicht so ganz zutreffend zu sein. Es wird häufig angenommen, dass Depression bei Männern sich anders äußert. Also weniger in diese traurige, niedergeschlagene Stimmung, sondern eher mehr Gereiztheit und Wut. Diese Symptome werden in der Praxis weniger als Depression erkannt. Und dazu kommt auch, dass Männlichkeitsnormen in der Gesellschaft häufig Hilfesuche erschweren. Das kann schwerwiegende Folgen haben, weil Männer holen sich tendenziell weniger Unterstützung, aber haben auch gleichzeitig ein höheres Risiko für Suizide. Ein anderes Beispiel wären auch Essstörungen. Kulturell werden Essstörungen eher als Frauenproblem wahrgenommen. Das führt häufig dazu, dass sowohl Männer sich selbst als auch Fachpersonen diese Essstörungssymptome gar nicht so richtig erkennen.
Also an alle da draußen, holt euch auf jeden Fall Hilfe, holt sie euch rechtzeitig. Das war das Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Dr. Johanna Kneidiger und Frau Dr. Anna Sepp. Vielen Dank.
Vielen Dank.
In einer Welt voller Wissen, in einer Welt voller Macht. Was macht denn da die Wissenschaft? Radio Lora 92.4 präsentiert Wissen schafft Macht.
Wir sehen also, egal ob ADHS, Autismus, Spektrumstörung oder andere mentale Leiden, oft fallen Personen durch das Raster, weil Diagnosen zu starr an Gender-Stereotypen gebunden sind. Das gilt für männlich und weiblich gelesene Personen, aber auch sehr häufig für genderdiverse Persönlichkeiten. Sie wurden wie Mädchen und Frauen bei Versuchsreihen nicht explizit berücksichtigt. Ja,
Aber da kann ich persönlich doch nichts dagegen machen, oder? Doch, das geht. Wer seinen eigenen Beitrag zum Schließen der Gender Data Gap im Bereich ADHS leisten will, der kann das dank WissenschaftlerInnen wie Dr. Anna Sepp tun. Sie und ihr Team betreuen das Projekt GAP ADHS, kurz für geschlechterspezifische Ansätze bei der Erkennung und Versorgung von PatientInnen mit ADHS. Mit diesem Projekt sollen Lücken in der ADHS-Versorgung geschlossen werden, sodass Mädchen und Frauen, aber auch trans- und geschlechterdiverse Personen gendersensible, angepasste Hilfe erhalten. Das Projektteam erfasst über Interviews und erfasste Gesundheitsdaten genderspezifische Unterschiede in der ADHS-Diagnose und Behandlung. Daraus werden dann konkrete Handlungsempfehlungen für Fachpersonal in Praxis und Ausbildung entwickelt. ADHS-Betroffene können sich unter der Mailadresse anna.sepp, buchstabiert S-Z-E-P, @uni-marburg.de direkt bei der Projektleiterin melden und erhalten Infomaterialien zur Teilnahme. Alternativ können sich Betroffene nach einem sogenannten PPI-Rat umsehen, um die erarbeiteten Forschungsmaterialien aus dem Projekt zu begleiten und zu kommentieren. Es sind selbst Betroffene, deren Eltern, Kinder und auch Fachkräfte eingeladen, sich am Projekt zu beteiligen. So bekommen zukünftig Betroffene hoffentlich Hilfe, die sie auf ihrem Weg wirklich weiterbringt. Apropos weiterbringen. Welche spannenden Entwicklungen es im Bereich Gender Data Gap noch gibt, das verrät euch der gute Clemens.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Ihr hört LoRa 92.4 und zwar genauer gesagt das Wissenschaftsmagazin Wissenschaft macht und heute zum Thema Gender Data Gap. Und dazu haben wir auch inzwischen schon zwei sehr interessante Beiträge gehört, die uns etwas genauer erklärt haben, was der Gender Data Gap ist und was das bedeutet in der Medizin, aber auch in der psychologischen Medizin. Jetzt gibt es aber Themen, die ohnehin traditionellerweise eher den Frauen überlassen werden. Allerdings nicht unbedingt die Forschung daran, sondern vielmehr die Verantwortung dafür. Es geht um Verhütung. Die Geschichte der Verhütung wurde völlig auf den Kopf gestellt, als 1957 die sogenannte Anti-Baby-Pille für die Frau auf den Markt kam. Sie erlaubte Frauen einerseits, freier darüber bestimmen zu können, ob sie Kinder bekommen wollen oder nicht, lässt sie aber andererseits auch heute noch mit den Nebenwirkungen und der Verantwortung alleine, was zunehmend auf Kritik stößt. Viele in der Wissenschaft sind der Meinung, dass eine ähnlich wirkende hormonelle Pille auch für den Mann möglich sein sollte. Ein WHO-Projekt darüber wurde aber in den 2010er Jahren eingestellt. Über den Grund dafür und den Stand der Wissenschaft haben wir mit Karina Tropschow geredet. Sie ist Frauenärztin im Klinikum rechts der Isar und im Kinderwunschzentrum ART Bogenhausen. Zum Einstieg haben wir sie gefragt, was es für verschiedene Formen der Verhütung gibt und wie sich diese entwickelt haben.
Also Verhütung und Thema Familienplanung spielen natürlich schon immer eine wichtige Rolle und eine große Revolution, ein großer Fortschritt gab es dann natürlich in den im 20. Jahrhundert, also in den 1960er Jahren. In 1960 wurde die erste Antibabypille zugelassen in den USA, soweit ich weiß. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass plötzlich für die Frauen ganz andere Möglichkeiten auch der Familienplanung bestanden, zum Teil auch eben Planung der eigenen beruflichen Entwicklungen dadurch und natürlich auch sexuelle Selbstbestimmung und viel mehr Autonomie, weil eben das Thema Verhütung sonst meist ein Thema war, was primär die Frauen zu bestreiten hatten und dementsprechend natürlich auch den größten Teil der Verantwortung hatten. Und deswegen war das natürlich ab den 1960er Jahren ein riesen Fortschritt. Die Pillen zu der Zeit waren auch noch sehr, sehr viel höher dosiert als heutzutage. Also die Östrogendosen waren ein X-Verhältnis der heutigen Östrogendosen in den standardmäßig verfügbaren Verhütungspillen. Und auch in den letzten Jahrzehnten hat sich da auch nochmal einiges getan. Also wir sprechen ja primär von der Antibabypille, also einem oral geschickten Präparat, das man einnimmt, bestehend aus einem Östrogenanteil und einem Gelbkörperhormonanteil. Und da hat sich sehr viel in den Präparaten verändert. Also es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Östrogenen und Gestagenen in ganz unterschiedlichen Kombinationen und Dosierungen. Und dann hat sich natürlich das Ganze auch noch deutlich verbreitert. Es gibt nicht nur diese oral geschluckten kombinierten Präparate, es gibt auch reine Gelbkörperhormonpräparate, die zur Verhütung zugelassen sind. Dann gibt es Pflaster, also Hormonpflaster, die man zur Verhütung verwenden kann. Es gibt lokale Maßnahmen, also da denke ich vor allem an die Spiralen, die Hormonspiralen, aber auch die hormonfreien Spiralen, vor allem eben die Kupferspiralen und Ketten. Dann gibt es natürlich auch noch die Vaginalringe, das ist auch eine hormonelle Verhütungsmethode. Und natürlich die klassischen Barrieremethoden, die es aber natürlich schon länger gibt. Aber da hat sich auf jeden Fall seit der ersten Zulassung 1960 einiges getan. Und so hat man mittlerweile auch gute Möglichkeiten für jede Frau, abhängig von der Lebenssituation, abhängig auch von der Familienplanung, da eigentlich eine gute Methode zu finden.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass der Hormon oder dass die Dosis x-mal stärker war damals. Was können Sie denn sagen, was die Nebeneffekte angeht? Hat sich das irgendwie verändert auch in den letzten 60 Jahren? Oder gab es die Probleme mit den ungewollten Nebeneffekten, hat sich das irgendwie verändert oder ist das im Prinzip das Gleiche geblieben?
Es hat sich natürlich durch die niedrigeren Dosierungen zum Glück deutlich verändert. Also gerade bei höheren Östrogendosen müssen wir natürlich immer bedenken, dass auch das Risiko für thromboembolische Ereignisse, also Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombosen deutlich höher ist. Also das hat sich definitiv verbessert. Und natürlich auch andere Nebenwirkungen wie Einfluss auf die Stimmung, Einfluss auf Haut und Haarbild, was man sich ja auch positiv zunutze machen kann mit bestimmten Präparaten, Einfluss vielleicht auch auf Appetit und Gewichtsveränderungen. Also da hat man natürlich durch die niedrigeren Dosierungen und auch einfach durch die viel größere Auswahl an Substanzen und Präparaten eine deutliche Verbesserung.
Haben Sie auch schon eben anklingen lassen, etwas, das ist so ein bisschen... Also Frauensache war vielleicht zu Beginn. Also wie würden Sie das denn einordnen, was so auch innerhalb der Wissenschaft angeht? Wer kümmert sich drum? Wen betrifft das Ganze? Wie würden Sie da so ein bisschen die gesellschaftliche Komponente vielleicht sehen?
Also betreffen tut es am Ende ja letztlich meist die Frauen, die natürlich dann im Sinne auch der Lebens- und Familienplanung sich automatisch mit dem Thema Verhütung früher oder später beschäftigen. Aber es hat sich dann natürlich auch viel gewandelt und heutzutage zum Glück gibt es natürlich auch eine Vielzahl an Partner, Partnerinnen, die sich auch damit beschäftigen und sehr engagiert sind und sich auch involvieren auf ja, privater Ebene, wie man das Thema gemeinsam angehen kann und wie man da auch für beide eine gute Lösung finden kann. Auf wissenschaftlicher Ebene ist es natürlich so, dass früher auch im großen Gegensatz zu heute das Medizinstudium sehr männlich geprägt war und natürlich dementsprechend auch Forschung vornehmlich in männlicher Hand war. Die Themen der Frauengesundheit sind zum Glück in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich präsenter geworden, auch in der Forschung, gerade in den letzten, würde ich sagen, 5 bis 10 Jahren. Und dementsprechend tut sich da auch einiges und mit Themen der Frauengesundheit. Zumindest mein subjektiver Eindruck beschäftigen sich natürlich auch sicherlich mit größerem Interessensbereich dann auch ja, weiblich gelesene Personen.
Jetzt hört man ja immer wieder, dass es eigentlich schon längst eine Pille für den Mann geben sollte. Auch da gibt es natürlich hormonelle Ansätze. Können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen? A, was ist der Unterschied in der Theorie? Weil es gibt sie ja noch nicht. Und B, woran hat es vielleicht gelegen?
Das wäre natürlich toll, eine Verhütungspille für den Mann. Man könnte dann auch, sagen wir mal, Verantwortung teilen. Auch die Männer können sich primär mit um dieses Thema kümmern, weil was natürlich vor allem nur auf männlicher Seite für Optionen zur Verfügung stehen, ist zum einen entweder eine Kondomanwendung, also eine Barrieremethode oder eine Vasektomie, was aber natürlich dann schon eine fast definitive Methode natürlich ist. Und es gibt natürlich viele Männer, die da auch gerne Verantwortung übernehmen möchten. Deswegen sicherlich wäre eine Pille für den Mann eine sehr, sehr gute Option. Es ist aber tatsächlich gar nicht so einfach umzusetzen. Also es gibt sicherlich viele und große Forschungsansätze, aber noch keine Präparate, die zugelassen sind und auch keine Präparate, die in größeren Anwendungsstudien mittlerweile getestet sind. Also an hormonellen Methoden gibt es ein Gel, was in der Wissenschaft getestet wurde, also ein Testosteron- und Gestagen-Gel, was dann aufgetragen auf den Arm bei täglicher Anwendung eben die Spermienproduktion deutlich reduziert. Das hat aber zu deutlichen Nebenwirkungen auch bei den Anwendern geführt, im Sinne von dann eben durch die Testosteronanwendung, Akne, zum Teil Gewichtszunahmen, Stimmungsveränderungen und wurde dann deswegen bisher auch nicht weiter groß verfolgt. Es sind natürlich Nebenwirkungen, die zum Teil auch Frauen kennen, aber dadurch, dass es einfach die Verhütungspille schon so lange gibt, ist mein Eindruck zumindest, dass es gar nicht mehr so in Frage gestellt wird. Und dann gibt es noch diverse mechanische Methoden, also nicht die Spermienproduktion durch eine Hormongabe zu senden, sondern die Spermien zu blockieren, entweder auf ihrem Weg natürlich oder auch einfach die Mobilität. Da gibt es Ansätze mit Gels, die man zum Teil in den Samenleiter einspritzen kann, die entweder dann einfach nach einer gewissen Zeitdauer sich von selbst auflösen oder die man dann zum Teil auch entfernen kann. Da gibt es aber auch keine zugelassenen Präparate. Dann gibt es noch einen Ansatz eines Enzyms, das die Mobilität der Spermien dann im weiblichen Genitaltrakt einschränken und verhindern soll. Da gibt es aber bisher auch nur Tierexperimente, also Studien an Mäusen. Da ist auch noch unklar, wenn man dieses Enzym blockiert, dass der die Spermienmobilität eigentlich einschränken soll, wirkt sich das vielleicht auch auf andere Organsysteme aus, auf andere Stoffwechselprozesse und deswegen ist da auch noch nicht in naher Zukunft abzusehen, was eine Zulassung erhält.
Ja, jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, weil die Nebenwirkungen klingen ja doch sehr ähnlich der Nebenwirkungen, die bei der Pille für die Frau auch auftreten. Es gab diese WHO-Studie, die dann eingestellt wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die ist wegen dieser Nebenwirkungen eingestellt worden oder gab es auch Finanzierungsprobleme oder kam man einfach zu dem Schluss, das führt zu nichts?
Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, aus welchem Grund die Studienzentrale das dann letztlich eingestellt hat. Was mir zumindest bekannt ist, war das doch durchaus aufgrund des Nebenwirkungsprofils, weil die Anwender eben diese, was ja viele Frauen kennen, Nebenwirkungen einfach nicht weiter tolerieren wollten. Und da ist natürlich die Frage, und das ist individuell, wie stark man betroffen ist sicherlich, aber das sind ja auch Themen, mit denen sich vielen Anwenderinnen immer wieder beschäftigen müssen und das mag vielleicht ein bisschen unfair klingen, aber das sind sicherlich auch Themen, wo vielleicht dann auch mehr Verständnis von männlicher Seite gut und sinnvoll wäre, weil das natürlich auch dann gespiegelt auf die weibliche Seite zum Teil auch ähnliche Symptome sind, die aber einfach schon lange toleriert sind oder die gerade in den höheren Dosierungen einfach auch in den 60er, 70er Jahren gar nicht so hinterfragt wurden wie heutzutage.
Was glauben Sie, wo sich die Forschung jetzt hinbewegen wird oder was wäre Ihre Erwartung? Was glauben Sie, tut sich da noch was?
Also ich denke auf jeden Fall, dass sich da einiges noch tun wird, weil einfach der Bedarf sicherlich groß ist und natürlich das eine tolle Lösung wäre, Männern auch die Autonomie zu geben, diese Verantwortung zu übernehmen und damit natürlich auch ihre sexuelle Selbstbestimmung nicht immer komplett oder häufig zu großen Teilen aus Hand geben zu müssen. Deswegen denke ich schon, dass es da viele Bestrebungen noch gibt. Und wir haben es ja auch gesehen auf weiblicher Seite, was sich da getan hat seit den 60er Jahren an Dosierungen, an Substanzen. Deswegen denke ich schon und bin da guter Dinge, dass es auch noch weitere Fortschritte geben wird. Aber mit einer Zulassung in den nächsten Jahren ist meines Erachtens noch nicht zu rechnen. Und was natürlich aber sicherlich auch ein Feld ist, wo viele Entwicklungen zu erwarten wären, ist eher mechanische Optionen, also mit Gelen, mit Polymeren, die man dann eben auch reversibel und nur vorübergehend in den Samenleiter injizieren kann, weil das natürlich einfach mechanisch sicherlich einfacher umzusetzen ist, als dann die Verhinderung der Spermienproduktion. Weil da muss man natürlich auch anführen, die männliche Spermienproduktion, da sprechen wir ja von Millionen Spermien täglich, die dann somit blockiert und unterdrückt werden müssen. Im weiblichen Zyklus ist es ja in der Regel ein dominanter Follikel, also ein Leitfollikel, der dann in der Mitte des Zyklus, also um den Eisprung, eben zum Eisprung kommt, sich Richtung dann die Eileiter und Gebärmutter auf den Weg macht. Das heißt, das ist sicherlich nicht ganz einfach, auch einfach diese große Zahl an Spermien wirklich langfristig zu unterdrücken und zu blockieren. Was es noch gibt, sind auch noch andere mechanische Ansätze eher. Man weiß ja, dass Wärme oder sehr große Hitze am Hoden auch nicht gerade förderlich für die Spermienproduktion ist. Und das kann man sich theoretisch auch zunutze machen, ist sicherlich noch nicht als Verhütungsmethode zu diskutieren. Aber es gibt mittlerweile, habe ich auch noch gelesen, Ansätze mit Wärmeunterhosen oder Wärmeanwendungen, die dann die Spermienproduktion unterdrücken können. Aber ob das zu einer sicheren Verhütung führt, ist die andere Frage. Und dann wäre natürlich meine Sorge, dass das irreversibel ist. Und wenn dann aber natürlich irgendwann eventuell im Laufe der Zeit doch Familienplanung ansteht, könnte das natürlich dann so eine Methode auch ja potenziell nicht mehr reversible Schäden verursachen.
Das war Katharina Tropschuh, Frauenärztin im Klinikum Rechts der Isar und im Kinderwunschzentrum ART Bogenhausen, über den Stand der Wissenschaft beim Thema Verhütung. Nach ihrer Einschätzung ist in den nächsten Jahren nicht mit einer Zulassung für die Pille für den Mann zu rechnen, obwohl es vielleicht langsam an der Zeit wäre und die Nebenwirkungen, denen die Pille für die Frau, ziemlich ähnlich sind. Sollte sich hier etwas tun, erfahrt ihr es natürlich bei Wissenschaft macht auf LoRa 92.4 als erstes.
Freiheit ist nicht zu tun, was man will, sondern zu wollen, was man tut. Jean-Paul Sartre.
LoRa München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Damit kommen wir dann auch zum Ende dieser Sendung. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr dabei wart und zugehört habt, hier bei eurem Wissenschaftsmagazin Wissenschaft macht auf LoRa 92.4. Wir danken ganz herzlich unseren Interviewpartnerinnen. Das sind namentlich Frau Dr. Katharina Tropschuh, Frau Dr. Hildegard Seidel, Frau Dr. Johanna Kneidinger und Frau Dr. Anna Sepp. Wir möchten uns auch bei der Technik bedanken, die uns hier begleitet hat und diese Aufnahme für euch möglich gemacht hat. Als kleinen Ausblick, warum ist Forschung denn so, wie sie ist? Warum mussten wir denn heute über so viele komische Studien reden? Wir beschäftigen uns das nächste Mal mit dem Einfluss von Lobby auf Wissenschaft und wer Wissenschaft eigentlich bezahlt. Wir hoffen, ihr seid auch dann wieder dabei, hier mit uns im Studio, zu Hause an den Geräten. Mit mir, Julia,
Clemens
und Robby.
Danke, danke und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Servus.